Okay, heute ist Freitag, der 18. Dezember. Heute geht's um die letzten Verse im Jesaja-Buch. Jesaja 66, die Verse 18 bis 24. Gott spricht, so sagt es der Prophet: Ich kenne ihr Tun und ihre Gedanken. Ich komme, um alle fremden Völker und alle Sprachen zu versammeln. Sie werden kommen und meinen Lichtglanz sehen. Ja, wessen Taten und Gedanken kennt Gott? Das ist nicht ganz klar. Also ich sage mal, zu befürchten ist, dass er alle Gedanken und Taten kennt. Ja, aber wer hier wirklich angesprochen ist, ist nicht ganz klar. Klar ist, dass Gott kommt. Und das ist ein gutes Zeichen. Nicht nur, weil es zur Adventszeit passt. Gott kommt. Darf er kommen? Gehört er zur Hausgemeinschaft als Erwachsener? Ja, wir leben in einer komischen Zeit. Ich halte für mich fest, er kommt. Wozu? Um alle nicht-jüdischen Völker und Sprachen zu versammeln. Ja, das mit den Sprachen ist neu. Es scheint, als würde der dritte Jesaja im letzten Teil seines Buches oder dieses Buches einiges zusammenfassen und auch neu akzentuieren. So bastelt er den Buchschluss. Dass die Völker nach Zion kommen werden, das ist uns schon bekannt. Und auch, dass sie dort das Licht, seine Lichtherrlichkeit sehen werden. Vers 19. Ich werde unter ihnen ein Zeichen setzen, von denen, die entronnen sind. Ich schicke zu den Völkern von Tarschisch, Pul oder auch Put und Lud, die den Bogen spannen, Tubal und Javan, das ist Griechenland, zu den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben, die meinen Glanz nicht gesehen haben. Sie sollen unter den fremden Völkern von meinem Glanz erzählen. Ja, es wird nicht leichter. Unter wem wird Gott ein Zeichen aufrichten? Unter denen, die in der Verbannung leben? Das könnten die sein, von denen es heißt, dass sie die Entronnenen oder die Entkommenen sind. Die gute Nachricht spricht einfach und klar von Boten. Und die fungieren als Zeichen unter den fremden Völkern. So gibt's Sinn. Auf jeden Fall, so spricht der Vers 19, werden irgendwelche Personen zu den Völkern gesandt. Die Ländernamen zeigen die entferntesten Gegenden an. Die fernen Inseln, das ist das Entfernteste, was man sich denken konnte. So weit entfernt, dass die Kunde von Jahwe noch nie dorthin kam. Und natürlich haben die auch noch nie etwas von Gottes Lichtherrlichkeit gesehen. Ganz einfach, weil sie viel zu weit weg vom Zion sind. Und zu denen werden jetzt Boten gesandt. Und die Boten sollen von Gottes Lichtglanz reden, verkünden. Das klingt schon nach Mission. Die Völker ziehen also nicht einfach in einer Wallfahrt zum Zion, sondern die Boten werben für das Jahwe-Licht in Zion und dann kommen die Völker. Vers 20. Und sie werden alle eure Söhne aus allen fremden Völkern herbringen, als Weihegabe für Gott, auf Pferden und in Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Kamelen, auf meinen heiligen Berg Jerusalem, spricht Jahwe. Wie die Söhne Israel die Weihegabe in reinen Gefäßen zum Haus Gottes bringen. Welche Resonanz hat die Verkündigung der Boten in den nichtjüdischen Völkern? Eine enorme. Durch ihre Verkündigung kommen alle eure Söhne aus allen fremden Völkern wie eine Weihegabe für Gott zum Zion. Das ist ein starkes Bild. Das ist vor allen Dingen auch ein religiöses Bild. Auch die Sprache ist gehoben. Allein es ist nicht klar, von wem hier die Rede ist. Sind die Söhne jüdische Landsleute, die in den fernen Ländern leben und nun nach Hause kommen? Also sogenannte Diaspora-Juden? Oder sind das Söhne aus den fremden Ländern, also Nichtjuden, die durch ihr zu Yahweh kommen, zu Söhnen Israels werden? Klar ist, Söhne und Töchter kommen. Auch wenn nicht gezählt wurde, es heißt, alle kommen. Und sie haben einen religiösen Status, den sie vorher nicht hatten. Sie werden Weihegaben genannt. Diese Menschen verstehen sich als Geschenke an Yahweh. Das ist ein Bild für ihre spirituelle Hingabe. Yahweh first. Ja, und natürlich ist es auch schön, dass sie ganz komfortabel den Weg nach Zion finden. Sie werden in Sänften getragen, in Wagen gefahren und auf Tieren hergebracht. Vers 21. Auch von ihnen werde ich welche für die Priesterschaft und für den Tempeldienst nehmen, spricht Yahweh. Also das muss uns klar sein. Der Dienst der Priester und Leviten war sehr begrenzt. Sehr begrenzt auf die Nachkommen von Aaron und Levi. Da durften keine anderen mitmischen. Und jetzt bricht der Prophet diese Weisung der Tora einfach auf. Er öffnet den priesterlichen und levitischen Dienst im Tempel für andere. Hey, das gab's noch nicht. Was für ein Highlight, ein prophetisches Highlight. Ja, aber es ist ungeheuerlich. Und das gibt auf jeden Fall Ärger. Das mögen die bisherigen Priester und Leviten nämlich gar nicht. Also, entweder dürfen auch aus den Heimkehrenden aus Babylon, also Juden, Nicht-Leviten und Nicht-Aaroniten, auf einmal im Tempel mitarbeiten oder sogar auch Nicht-Juden. Die Frage ist, was kann jetzt im nächsten Vers als Begründung kommen? Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, Spruch Jahwes, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Ja, in die Richtung geht das wohl. Die Öffnung der Tempeldienste für die Nicht-Leviten und Nicht-Aaroniten ist ein schöpferischer Akt. Zum neuen Himmel und zur neuen Erde gehört Neues. Das Neue besteht schon vor Yahweh. Einerseits begründet dies die Öffnung der Tempeldienste und andererseits bekräftigt dies den Fortbestand des neuen Gottesvolkes. Nachkommenschaft, ein neuer Name, ein neues Wesen, daher die Öffnung. Und wie drückt sich das jetzt weiter konkret aus? In Vers 23 lesen wir, einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen werden alle Lebendigen kommen, um vor mir niederzufallen, anzubeten, spricht Yahweh. Aha. Man feiert also Gottesdienste. Und zwar an den klassischen Feiertagen. Der Sabbat steht für den genuinen und einzigartigen jüdischen Aufhörtag. und die Neumondfeiern stehen für das Naturjahr. Das wurde auch über Israel hinaus gefeiert. Beide Feiertage feiert man. Oh, das finde ich gut. Wichtiger ist die Frage, wer feiert denn da? Da ist nicht von Israel die Rede, auch nicht von Zion oder Jerusalem. Da ist wörtlich von allem Fleisch die Rede. Damit sind alle Lebendigen gemeint. Auf jeden Fall die Menschen, alle, vielleicht sogar auch die Tierwelt. Das atmet Universalismus. Da sind alle gemeint. Und das wird so groß wie möglich ausgedrückt. Größer, weiter als alles Fleisch. Geht gar nicht. Umso wichtiger das Herzstück der Versammlung. Anbetung, Niederknien, die Hinordnung zu Jahwe. Hier könnte das Buch enden. Was kann jetzt noch kommen, wo doch alle Gott anbeten? Ich finde eigentlich nichts, oder? Dem dritten Jesaja klingt der Vers noch im Herzen, da sieht er seine Landsleute. Und er sieht auch Pappnasen. Die könnten das missverstehen. Und deshalb haut er noch mal einen Vers raus, aber so richtig. Ja, ich bin fast versucht zu sagen, leider. Ich lese euch Vers 24. Und sie werden hinausgehen, das heißt aus der Stadt Zion, Jerusalem, hinaus ins Hinnomtal. Das diente als Müllkippe und dort wurden auch unreine Leichen entsorgt. Also, sie werden hinausgehen und die Leichname der Menschen sehen, die vor mir Unrecht begangen haben. Denn die Maden in ihren Leichen werden nicht sterben, und das Feuer, in dem sie verbrennen, wird nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alle Lebendigen. Oh, was ist das für ein Hammer am Schluss? Ein Gerichtsbild. Wie passt das zusammen, wenn alle anbeten? Wo kommen dann die unreinen Leichen her? Warum dieser Kontrapunkt? Warum sollen alle Lebendigen das mit Abscheu sehen? Ich versuche es zu erklären. Der dritte Jesaja ist ein Prophet. Als Prophet nimmt er den Menschen sehr, sehr ernst. Und er befürchtet ein Missverständnis. Das universale Heilsbild könnte dazu verleiten, dass einer vielleicht denkt, na, wenn der Prophet sagt, dass es so kommt, dann kommt es so, auf jeden Fall. Denn der Prophet hat es ja gesagt. Und dann nehme ich das mal doch nicht so ernst mit dem Tat-Folge-Zusammenhang. Denn das steht ja dann fest. Dann ist es also nicht mehr ganz so wichtig, was ich tue, dass ich gerecht lebe. Versteht ihr? Der Prophet will eine Hintertür zumachen. Und deswegen will er, ja, dass der Schlusspunkt eben beim Tat-Folge-Zusammenhang erklingt. Und er bringt diesen Tat-Folge-Zusammenhang mit den Gräueltaten und dem Tod zusammen. Daher ist von Leichen die Rede. Die späteren Rabbiner haben erkannt, dass die seelsorgerliche Ermutigung dabei zu kurz kommt. Wenn dieser Abschnitt in der Synagoge laut gelesen wird, dann ist es Brauch, nach Vers 24 noch einmal Vers 23 zu lesen. Damit man eben nicht mit dem Gerichtsbild schließt, mit dem Akzent auf den Menschen, sondern mit dem Akzent auf Gott, der von allen angebetet wird. Ich denke einfach mal weiter und stelle mir vor, der dritte Jesaja und der Apostel Paulus treffen irgendwann mal zusammen zwei Juden. Würde Paulus nicht sagen können, hör mal, gemäß dem Tat-Folge-Zusammenhang würde ich sagen, dass die bösen Folgen von allen bösen Taten ever von einem getragen wurden, von Jeschua aus Nazareth. So hat er unsere Folgen erlitten, um uns zu befreien. Und vielleicht würde dann der Evangelist Johannes einwerfen, dieser Jesus, der hat sein ganzes Leben und seinen ganzen Tod als einzige gute Tat für andere gegeben. Und das hat gute Folgen für uns alle. Ja, ich breche hier mal ab. Was geht mit mir? Ich und ihr auch, wir gehören nicht zu dem jüdischen Volk, sondern zu den nichtjüdischen Völkern. Wir hören vom Licht und von Zion. Wir hören von Gottes großer Vision für alles Fleisch. Frieden, Shalom. Die große Sehnsucht auch heute, gerade heute in dieser Pandemiezeit. Lassen wir uns begeistern vom Licht und Shalom. Jesus ist das Licht. Jesus ist der Shalom. Und finden wir Ruhe und Frieden und Licht für unsere Herzen und Seelen in der Gegenwart Gottes, im Schweigen vor ihm. Feiern wir irgendwann nach der Bescherung leiser und friedlicher. Hiermit enden wir. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem nächsten Buch. Shalom.